SWR 2 Tandem.
Ende der 80er Jahre wurde Deutschland von einer neuen Jugendkultur überrollt, den Skatern. Die jugendlichen Asphaltsurfer machten damals Straßen und Stadtzentren unsicher und auch unser Autor war mit dabei. Doch für ihn und seine Freunde bedeutete das Brett aufrollen weit mehr als nur Sport. Gut 25 Jahre ist das nun her. Revoluzzer auf Rollen. Wie das Skateboard meine Jugend bewegt hat. Von Nail al-Saidi.
Was mache ich hier nur? Ich stehe auf einer Mini-Ramp in 2 Metern Höhe. Das Skateboard an der Kante zum Drop-In. Mit einem Fuß stehe ich auf dem Brett, mit dem anderen auf dem Boden. Ich zögere. Ich habe echt Schiss. Was passiert wohl, wenn ich jetzt mein Gewicht nach vorne verlagere und in die Rampe reinfahre? Packe ich es noch? Oder werde ich mich langlegen? Oder noch viel schlimmer, werde ich mir was brechen? Egal. Ich muss da jetzt runter. Es juckt im Fuß. Schon seit 20 Jahren. Ich war 16, als ich mit dem Skateboardfahren aufgehört habe. Leider. Denn es war eine unglaublich intensive Zeit. Bis heute denke ich daran. Jedes Mal, wenn ich das Klackern oder Rauschen von Rollen auf dem Asphalt höre, spüre ich einen Phantomschmerz an der Fußsohle. Wo ist nur mein Brett? Manchmal reicht schon ein Koffertrolling, der an mir vorbeizieht. 3 Jahre habe ich damals praktisch auf dem Asphalt gelebt, zusammen mit meinem Brett und mit meinen Freunden, vereint im Straßenkampf. Wir gegen den Rest der Welt. Naja, oder zumindest gegen die Erwachsenen in unserem Heimatdorf am Rande des Ruhrgebiets. Unsere Bretter waren wie Schutzschilder und Waffen zugleich. Mit ihnen haben wir um einen Platz in der Stadt gekämpft, um unseren Platz im Leben. Und plötzlich war alles vorbei, ist unsere Clique auseinandergebrochen. Seitdem habe ich meine Skaterfreunde nie wieder gesehen. Komisch. Dabei waren wir doch wie Blutsbrüder. Meine Reise in die Vergangenheit beginnt auf dem Dachboden meiner Eltern. In einer Ecke finde ich mein erstes Brett wieder. Das Holz hat Risse bekommen. Daneben ein Skaterpulli mit Totenköpfen, alte Magazine und ein Brief von Mirko.
11. Dezember 90. Hi Nail, wie geht's in Sprockhövel? Ich liege gerade im Bett und höre Rapmusik und dachte, schreibe mal einen Brief an Nail. Ich habe immer noch das Ray Barbie und ein Tony Hawk, getauscht gegen Way und Mountain. Ich konnte einen Monat nicht skaten, weil ich Skateverbot hatte, wegen School. Ich habe neue Tricks gelernt, Ollie, Kickflip, Ollie 3 Treppenstufen runter und 2 rauf und kleinere Sachen wie Boneless und Sweeper. Geil.
25 Jahre ist der Brief jetzt alt. Was aus Mirko geworden ist und all den anderen Jungs? Übers Netz finde ich 2 Kumpels wieder. Sascha lebt noch in meiner Heimatstadt und Mirko ist nach vielen Umzügen in Westfalen gelandet. Ich fahre ihn besuchen. Im Gepäck mein Aufnahmegerät und mein neues Skateboard als Medizin gegen die Phantomschmerzen. Mirko holt mich vom Bahnhof ab.
Hi.
Na? Hi, schön dich wiederzusehen.
Ja,
cool,
ne?
Krass.
Das ist krass.
Ey, lange, lange Zeit.
Ja, sind keine 20 mehr.
Ja. Soll ich alles hinten reinschmeißen?
Ja.
Wo ist dein Brett?
Zu Hause.
Ein paar Wochen später fahre ich auch zu Sascha. Direkt hinter der Haustür empfangen mich alte Erinnerungen. An der Wand im Flur hängen Poster vom Skateboard World Cup, damals in Münster.
Ja, komm rein. Richtig viel jetzt so in der Wohnung oder so habe ich nicht mehr rumhängen. Ne? Aber so ein paar Kleinigkeiten. Ich möchte nicht, dass alles davon komplett ausgelöscht wird. Das würde ich nicht wollen. So ein bisschen was davon soll ruhig da sein. Das soll man auch sehen, wenn man reinkommt und sich dann auch gerne entweder darüber aufregen oder wundern oder sonst was. Oder sich denken, was will der Junge da mit Skateboard-Postern im Rahmen? Aber ich stehe ja dazu. Ich erzähle da gerne von und ja.
Schön. Denn ich will vieles wissen von Sascha und Mirko. Wie hat sie das Skateboardfahren damals geprägt? Wie denken sie heute über unsere rollende Vergangenheit? Sind sie genauso nostalgisch wie ich?
Das war halt erstmal nichts anderes als, nehmen wir jetzt das Fahrrad oder nehmen wir jetzt ein Skateboard oder spielen wir Fußball. Einen größeren Inhalt hatte das erstmal nicht.
In meiner Kindheit gab es erst einmal nur namenlose Skateboards aus Plastik. Mich haben diese Plastikbretter am Anfang sogar eher abgestoßen. Sobald ich mich draufstellte, bin ich hingefallen. Später, ich ging schon zum Konfirmationsunterricht, kamen andere Bretter auf den Markt. Sie waren breiter, aus mehrfach geschichteten Holzplatten und hatten sogar Namen. Sie hießen Hawk, Caballero oder Magnussen, benannt nach den Profiskatern, die selber damit fuhren. Jedes Brett hatte eine eigene Form und ein anderes Bild, meistens blutrünstig mit Totenköpfen, Drachen oder einer schreienden Hand. Skateboards hatten jetzt so etwas wie eine eigene Identität. Und wonach sehnt man sich als Jugendlicher mehr als genau danach? Einmal in der Woche ging ich damals zum Konfirmationsunterricht. Direkt vor dem Gemeindehaus, auf einem Parkplatz, hatten sich die ersten Skater von Sprockhövel eine Rampe gebaut.
Ja, das war doch die Klick-Klack-Rampe. Die ohne Transition war das doch, ne? Meinst du die?
Der blonde Skater, der mit dem Vogelschädel auf dem Kapuzenpulli. Das war Sascha.
Die hat immer Klick-Klack gemacht, wenn man runtergefallen ist. Die hatte keine Transition, das waren Kunststoffplatten. So große, graue Kunststoffplatten. Woher, weiß ich auch nicht. Das war eigentlich keine Rampe. Das war das aller. Also ich denke, das war das Erste, was wir so selber konstruiert haben.
Sascha kannte ich noch von der Grundschule. Wir sind zusammen in eine Klasse gegangen. Danach ging er auf eine andere Schule. Jetzt sah Sascha anders aus. Lange blonde Haare, so wie Tony Hawk, der größte Skater jener Tage. Ich musste mir damals die Haare noch kurz schneiden und nach hinten gelen. Meine Mutter fand das flott. Viel lieber wäre ich bei Sascha und seinen Jungs gewesen, die eindeutig bessere Alternative zum drögen Konfirmationsunterricht. 350 Mark hätte ein professionelles Skateboard gekostet. Dazu konnte ich meine Eltern nicht überreden. Ich bekam nur die Billigvariante für 40 Mark. Mit neonpinken Rollen und einer Maus auf der Unterseite. Verdammt, ich wollte doch den Totenschädel. Mit dieser Gurke konnte ich mich bei den Jungs nicht sehen lassen. Also übte ich in meiner Straße den Olli. Das heißt, mit beiden Achsen in die Luft zu springen, zusammen mit den Kindern aus der Nachbarschaft, die auch nur diese Billigbretter aus Sperrholz hatten. Gemeinsam bauten wir eine Rampe aus Holzresten. Aber plötzlich standen die coolen Skater bei uns in der Straße.
Weil wir gehört haben, von wem auch immer, da steht eine Jump Ramp, jemand hat eine Jump Ramp gebaut. Und natürlich mussten wir dann dahin die Jump Ramp testen.
Die Kinder aus der Nachbarschaft und ich sind an unserer Rampe gescheitert. Aber die anderen Jungs, die richtigen Skater, die schafften es drüber zu springen.
Das war eure abgerundete Rampe, die hier vorne noch so einen Überhang hatte.
Genau.
Wo wir euch dann gesagt haben, ey Leute, so geht das nicht. Weißt du noch? Ich weiß das noch ganz genau. Sind wir hingekommen mit so einem Gummibelag hatte die.
Genau, ja.
Ja, und die hatte hier so einen Überhang noch, damit das nicht so gefährlich ist, darüber zu springen. Also genau. Es geht so nicht. Ihr müsst sie absägen. Es muss schon ein bisschen gefährlich sein.
Wenig später, kurz nach der Konfirmation, konnte ich endlich den Olli. Vom Bürgersteig runter und wieder rauf. Damit verließ ich die Freunde meiner Kindheit und schloss mich den Skatern an. Fehlte nur noch mein erstes Profibrett. Das habe ich mir vom Konfirmationsgeld gekauft. Ich stand im Skaterladen, zusammen mit meiner Mutter. Ich suchte mir ein silberfarbenes Brett aus. Ein aufgedruckter Totenkopf lächelte mich an. Meine Mutter guckte skeptisch. Dann drehte ich das Brett um. Die Rückseite zierte eine Kette, an der ein Kreuz hing. Meine Mutter war einverstanden. Endlich. Mein erstes Profibrett. Ray Underhill, so hieß der Namensgeber, war von da an mein ständiger Begleiter. Es muss ein halbes Jahr nach der Wende gewesen sein. Während man in Berlin die Mauer einriss, bearbeiteten wir im Westen mit unseren Achsen die Bordsteinkanten. Meine neue Skaterheimat war nun der stillgelegte Bahnhof im Dorf. Staubig, aber mit einem großen Vordach über der Ladefläche. Perfekt für Regentage. In der Mitte lag ein kurzes Stück Eisenbahnschiene, eingewachst zum Sliden.
Die Schienen haben wir später nicht geklaut, die haben wir gefunden. Da war ja früher mal ein guter Bahnhof. Und das war irgendein Reststück, was rausgeschnitten wurde. Ich war ja bloß 1,20 Meter lang, ungefähr, schätze ich mal. Die haben Kai und ich über dieses Schottergelände, was weiß ich, 600, 700 Meter weit geschleppt. War nicht einfach.
10 Skater hingen jeden Tag dort ab. Oder waren es mehr? Eines Tages tauchte ein neuer Junge auf, mit seinem Brett und einem komischen Akzent. Irgendwas Norddeutsches. Mirko hieß der Junge, aus Schleswig. Seine Großeltern lebten bei uns im Ruhrpott.
Zu der Zeit waren es eigentlich jede Ferien, dass ich da war und die besucht habe. Und gerade in Sommermonaten war das dann so, dass man dann eben das Brett mitgenommen hat und dann auch da Skateboard gefahren ist, klar.
Sein Gesicht konnte ich zuerst gar nicht sehen, weil er immer eine Basketballkappe trug, die er nur selten abnahm. Er trug die Haare kurz, doch der Pony hing runter bis zum Kinn. Guter Style. Wir hätten ihn aber auch mit Glatze akzeptiert.
Es war kein Thema, wo du herkamst, es war kein Thema, wo wie alt du bist, auch Altersunterschiede. So in anderen Sportarten spielt kein 15-Jähriger mit einem 20-Jährigen Fußball. Und das ist beim Skateboardfahren eben alles möglich gewesen. Das ist in Anführungsstrichen eine große Familie gewesen. Und das war natürlich auch das Schöne, ne? Da hat keiner gefragt, wo du herkommst, wo du bist, wie viel Geld du hast, wie viel Geld deine Eltern haben. Das war eben kein Thema.
Wir waren Kinder von Akademikern, Arbeitern und Migranten. Aber interessiert hat uns das kein Stück. Das Einzige, was uns wichtig war, dass du dich mit voller Leidenschaft dem Skateboardfahren hingibst. Der norddeutsche Mirko zeigte uns ein paar neue Tricks und schon hatte ihn die Clique adoptiert. Bald wurde uns der alte Bahnhof zu klein. Wir wollten mit unseren Brettern die Welt entdecken. In den Nachbarstädten suchten wir neue Spots. Und einen stellte man uns direkt ins Heimatdorf. Den Neubau der Sparkasse und des Supermarkts. Der Platz davor war ideal mit seinen verschiedenen Treppenabgängen, bei denen man hervorragend Anlauf nehmen konnte. Dazu kleine Mauern aus rotem Backstein und Parkbänke zum Draufspringen. Und das Beste, ein glatter Bodenbelag, perfekt zum Rollen. Sascha, Mirko und meine anderen Freunde verließen den abseitigen Bahnhof und enterten das neue Dorfzentrum. Jetzt rollten wir mitten in der Öffentlichkeit. Und es war nur noch eine Frage der Zeit, bis es den ersten Ärger gab.
Irgendwo auch berechtigt, muss man sagen. Wir waren laut, wir waren immer mehrere, wir waren nie alleine. Wir haben ein paar Sachen kaputt gemacht. Nicht absichtlich, aber ja doch, absichtlich. Eigentlich ja schon. Ja, Treppenstufen, Geländer etc. Ja, da ist schon einiges weggeplatzt und hat gelitten. Und ich würde mal sagen, wir haben auch vom Äußerlichen her auch einige Leute, haben sich da, glaube ich, auf den Fuß getreten gefühlt.
Es gab immer irgendwo Hausmeister, die einen nicht fahren lassen wollten, die einen vertrieben haben, die Polizei gerufen haben teilweise auch. Aber da gab das dann im Endeffekt nie Stress. Dann hat man gesagt, okay, wir gehen. Und dann bist du eben gegangen. Und warst später wieder da.
Ja. Es gehörte dazu. Ja. Einmal großartig aufregen, rummotzen. Was will der Arsch überhaupt? Ganz wichtig. Aber schlimm war es ja letztendlich auch nicht. Es gab genug Möglichkeiten. Früher hat uns das ganze Dorf gehört. Und mehr.
Mit jedem Sprung eroberten wir neues Gebiet. Treppenstufe für Treppenstufe. Und der Hals des Hausmeisters schwoll immer dicker an.
Uns gehörte dazu, das auch zu verteidigen, denn damals war das nicht so gerne gesehen, Skater zu sein. Skateboarding is not a crime war damals ein Aufnäher, der jeder zweite von uns hatte. Auf der Jacke oder auf dem Hosenbein.
Ich kann von mir nicht behaupten, mit dem Skateboardfahren angefangen zu haben, nur weil ich rebellieren wollte. Aber in der Auseinandersetzung mit dem Hausmeister ist etwas mit mir passiert. Für ihn und die anderen genervten Erwachsenen waren wir wie kleine Teufel auf Rollen. Doch so schlimm sie es auch mit uns meinten, ihre Wut war für uns wie ein Ritterschlag. Als verrufene Outsider hat das Skaten irgendwie noch mehr Spaß gemacht. Der Zusammenhalt unserer Clique war wie zementiert. Auch wenn wir mal Mist bauten.
Dann ging das auch langsam los, das Skateboard musste mit in die Schule. Täglich. Vor allem, weil es verboten war, in der Klasse zu fahren. Im Klassenraum.
Das hast du gemacht?
Ja, natürlich. Die Tische haben sehr gelitten.
Auch wenn mir meine Lehrer das Skateboard in der Schule weggenommen hätten. Das Brett vor meinem Kopf, das konnten sie nicht lockern. Der Unterricht war mir total egal. Aus dem Lateinbuch habe ich eine Halfpipe geformt und mit meinen Fingern neue Tricks geübt. Oder ich habe ein Daumenkino reingekritzelt, indem ich einen Kickflip über eine Mülltonne mache.
Oh, so you wanna go skating?
Jede Sekunde meiner Freizeit war mit dem Skateboard erfüllt. Wenn wir nicht gerade unterwegs waren, dann habe ich mit meinen Freunden am Rechner Halfpipe-Fahren gespielt. Oder wir haben uns auf dem Videorekorder die neuesten Skatefilme aus den USA reingezogen.
Nach 2 Stunden Regen und 3 Skate-Videos war nichts mehr wichtig, nur noch raus, Skateboard fahren. Das war eine absolute Motivation.
Hello, my name is Ed Templeton, and I'm in Germany.
Im Sommer 1991 war wieder Skateboard-Weltmeisterschaft in Deutschland, wie jedes Jahr damals in Münster. Meine Eltern haben mich und ein paar Freunde zur Münsterlandhalle gefahren. 3 Tage Staunen ohne Ende, hautnah bei den Idolen unserer Skater-Videos.
Ja, ich fand es immer interessant zu sehen, dass die doch in Anführungsstrichen gar nicht so gut waren, wie das die Videos immer hergegeben haben. Weil die eben doch von, im Video machen die einen Trick nach dem anderen und können die auch alle. Und auf dem World Cup hast du dann gesehen, die brauchen 20 Versuche, um irgendwas zu stehen. Und das klappte nicht. Das fand ich also fast schon ein bisschen enttäuschend. Aber es war natürlich interessant, dann mal die alle live zu sehen.
Befeuert von der Skateboard-Weltmeisterschaft übte ich neue Tricks und konnte schließlich sogar einen, den ich mir vom Weltmeister des Vorjahres abgeguckt hatte. Meine Freunde und ich hatten große Pläne. Wir wollten endlich ernst genommen werden mit unserem Sport. Wir träumten von einem eigenen Skatepark im Ort. So wie in den Nachbarstädten. Die hatten mittlerweile welche gebaut, damit die unbequemen Skater endlich aus dem Stadtbild verschwinden. Auf meinem Heimcomputer entwarf ich eine Unterschriftenliste. Und ein paar Eltern organisierten uns einen Termin bei der Stadt.
Ich glaube, die haben uns auch gar nicht für voll genommen, ne? Aber wir haben es versucht. Initiative war da.
Ein paar Jahre später stellte man Rampen auf einen Schulhof, gesponsert von der Dorfsparkasse. Wir Skater sind aber niemals auf diesen Rampen gefahren. Nicht aus Ablehnung, sondern weil es uns nicht mehr gab. Mirko fing eine Banklehre an und hatte keine langen Schulferien mehr, um uns zu besuchen. Es kam mir vor, als ob manche von uns sogar die Seiten wechselten. Auch ein anderer Skater wurde jetzt Bank-Azubi. Ausgerechnet bei der Filiale, vor deren Tür er kurz zuvor noch als Skater vertrieben worden war. Andere haben das Skaten für ihre erste Liebe fallen lassen. Die Clique schmolz runter, bis auf den harten Kern. Und irgendwann wurde auch Sascha weich.
Ich kann es nicht wirklich genau sagen, wo jetzt der Punkt war, an dem ich gesagt habe, so jetzt ist es vorbei. Aber irgendwann war der Reiz nicht mehr da. Ich habe dann aufgehört. Ein halbes Jahr später habe ich mir aber auch wieder ein Skateboard gekauft. Dann nicht für lange. Bin dann nochmal so ein Vierteljahr nochmal gefahren. Dann hat es dann richtig aufgehört.
Ich war tief enttäuscht. Es fühlte sich an wie Verrat. An unserem Leben, unseren Träumen und unserer Freundschaft. Von einem Tag auf den anderen wechselten wir kein Wort mehr miteinander. Plötzlich war ich alleine mit meinem Brett. Die große Skaterwelle der frühen 90er Jahre war nur noch eine Pfütze.
Skateboardfahren ist nicht unbedingt ein Sport, den man so alleine machen kann. Es gibt da Sportarten, die kannst du auch alleine trainieren. Das geht bei Skateboardfahren mit Sicherheit auch, aber der Spaß ist dann halt nicht da.
Ich suchte neuen Anschluss bei Klassenkameraden, die sich politisch engagierten. Bei den Treffen fühlte ich mich schleichend unwohl mit dem Brett unterm Tisch. Irgendwie kindisch, das Skateboardfahren, dachte ich. Ich wollte jetzt mehr so sein wie die anderen, ordentlicher, intellektueller. Kurz darauf schraubte ich zu Hause die Achsen ab und verkaufte das Brett an ein Kind aus der Nachbarschaft. Vorbei war mein Skaterleben.
Aua. Ja, bei Zero sind einige bei, die man von da macht, auch der Jamie Thomas zum Beispiel.
20 Jahre später. Ich sitze hier bei Mirko im Wohnzimmer.
Wir gucken uns wie damals Skater-Videos an. Aber nicht den alten Kram, mit dem er mich früher regelmäßig versorgt hat, wenn er in die Ferien in mein Dorf kam. Mirko hat frische Ware am Start. Skaten mag er immer noch, aber nur als Zuschauer.
Das ist Entertainment für mich. Das ist, wenn ich einen Spielfilm gucke oder eine gute Dokumentation, so ist das halt einfach nur Freizeitbeschäftigung, ein bisschen Entspannung nebenbei, so ein Video zu gucken. Und natürlich staunen, dass die immer besser und noch besser werden.
Ein Brett hat er zwar noch in der Rumpelkammer stehen, aber das Interesse selber zu fahren ist weg. Immerhin ist er dem Skateboardfahren länger treu geblieben als ich.
Bin trotzdem weitergefahren bis Mitte 20, aber dann habe ich schon gemerkt, dass eben ich nicht mehr so viel zum Skateboardfahren komme, wie ich das gedacht habe. Bin danach dann zur Bundeswehr gegangen, mit Lehrgängen, mit Auslandseinsätzen. Da war dann gar keine Zeit mehr da.
Mirko ist mittlerweile Beamter. Von seinem Bürofenster aus sieht er manchmal noch Skater auf dem Parkplatz fahren. Aber aktiv würde er nicht mehr einsteigen. Diese Zeit ist für ihn vorbei.
Also ich denke, dass wer einmal wirklich richtig gefahren ist, das richtig gefühlt hat, sich wirklich selber als Skater bezeichnet hat, der bleibt auch bei. Wenigstens innerlich.
20 Jahre lang war Funkstille zwischen Sascha und mir. Und jetzt bei unserem Wiedersehen haut er mich um mit einer Überraschung.
Ja, wer einmal Blut leckt, der weiß, wie es schmeckt. So. Daher auch einmal Skater, immer Skater. Es bleibt drin.
Er war überhaupt nicht so abtrünnig, wie ich damals dachte. Nach ein paar Jahren Abstinenz hatte Sascha wieder das Skateboardfieber erwischt. Sogar noch heftiger als in unserer gemeinsamen Zeit.
Von da an dann wieder Vollgas täglich. Bis 30 halt. Ungefähr 30 war ich dann. Dann habe ich es wirklich aufgegeben. Bis dato.
Ich bin erleichtert. Denn die ganze Zeit hatte ich echt geglaubt, er hätte unser Leben damals verraten. Im Gegenteil. Sascha ist so etwas wie ein bekennender Skater. Auf der rechten Wade trägt er einen Rattenkopf mit Knochenkreuz.
Das ist das Red Bones Logo. Das kennst du ja noch, ne?
Ja.
Ja. Das musste sein. Dieses Red Bones Logo hat auch einfach nur den Sinn gehabt für mich, nicht weil es toll aussieht oder so, sondern um wirklich was für mich zu behalten, eine Erinnerung für immer an die Zeit damals. Das wollte ich unbedingt haben.
Sascha hat das durchgezogen, wovon ich jahrelang nur geträumt habe. Endlich wieder auf dem Brett zu stehen. Ich bin beeindruckt und gleichzeitig denke ich, schade, ich wäre gern dabei gewesen.
Was ist nur aus uns geworden?
Vernünftige Leute, oder?
Mittlerweile sind meine alten Skaterkumpels Altenpfleger, Tätowierer, Softwareprogrammierer, Familienväter, Veganer. Und der alte Bahnhof, unsere erste Skaterheimat, wurde renoviert und ist jetzt ein Bioladen. Wir sind alle irgendwo angekommen im Leben, wie man so sagt. Mirko ist nach 12 Jahren Bundeswehr Beamter geworden. Sascha ist dem Asphaltleben in gewisser Weise treu geblieben. Er arbeitet im Straßenbau, kümmert sich um Beschilderungen, Grünschnitt und Instandhaltung. Und ich? Aus mir wurde der Bob Andrews unserer Clique, zuständig für Recherchen und Archiv. Ein Journalist, der die Geschichte seiner Skater-Clique erzählt. Sich nun mit Ende 30 wieder auf ein Skateboard zu stellen, wie ich es gerade mache, das ist nicht albern. Blöd wäre es nur, jetzt nicht endlich diese Rampe runterzufahren. Außerdem, ganz alleine bin ich ja auch nicht, in der Skaterhalle. Es ist Ü30 Skateabend und gerade habe ich mich mit einem 46-Jährigen unterhalten. Der hat auch wieder mit dem Fahren angefangen. Also, worauf warte ich noch?
Yes!
Revoluzzer auf Rollen. Wie das Skateboard meine Jugend bewegt hat. Von Nail Al-Saidi.